machen heute weiter in unserer Predigtserie und ich möchte mit einer Frage beginnen. Hast du dich schon mal wie in einem Loch gefühlt? Die Frage wäre vielleicht nicht, hast du es schon mal, wann war es das letzte Mal, wäre vielleicht die angemessenere Frage. In einem Loch oder vielleicht noch schlimmer, in einem Fass ohne Boden, gefangen und trotzdem irgendwie haltlos. Beispiele oder Situationen dafür kann man sich ja ganz unterschiedlich vorstellen. Vielleicht ein Beziehungskonflikt, der uns einfach den Boden unter den Füßen wegzieht und wir nicht mehr weiter wissen. Schwere Krankheiten, die ja uns irgendwie das Leben unerträglich machen. Oder einfach andere Schicksalsschläge, wo wir einfach nicht mehr aus noch ein wissen. Es gibt ganz viele Beispiele, die uns Menschen in unserem Alltag dahin führen können, dass wir sagen, es geht nicht mehr weiter. Ich bin hier gefangen in einem Loch und komme dann nicht mehr raus. Wenn du solche Situationen kennst, dann wünsche ich dir Freunde oder andere Menschen, die dir einfach in diesen Situationen helfen, dich durchtragen, mitbeten und begleiten. Das war eine der Hauptaussagen der letzten Predigt, der zweiten Predigt zur Jona-Serie. Jona befand sich im Sturm und wir haben über diesen Sturm geredet, über Stürme in unserem Leben. Und Jürgen hat einen Punkt gesagt, ich wünsche euch, dass Freunde da sind, Menschen, die mit euch durch diese Situation durchkämpfen und euch helfen, sie zu überstehen. Also man könnte sagen, letzte Woche stand Jona am Abgrund. Er war mitten im Sturm und heute? Heute ist er einen Schritt weiter. Wie das genau aussieht, das werden wir heute in der Predigtserie sehen. Jona erkennt im Sturm, das haben wir gelesen, das kann man in Jona 1 nachlesen, dass er die Ursache ist für diesen Sturm. Dass er verantwortlich ist dafür, dass Gott diesen Sturm geschickt hat und das Boot gerade zu zerbrechen droht. Und nach langem Zögern und Überlegen sagt er dann zu den Seeleuten, Männer, ihr müsst mich ins Meer werfen. Die Seeleute versuchen zu kämpfen, alles Mögliche zu tun, um das Schiff wieder irgendwie an Land zu manövrieren, aber nichts klappt. Und irgendwann folgen sie dann diesem Rat mangels anderer Alternativen und schmeißen Jona ins Meer. Der Sturm tobt natürlich weiterhin und die Wellen fangen an, mit Jona Ping-Pong zu spielen. Und er wird hin und her geschleudert, wie man das vielleicht aus manchen Filmen kennt. Wie es Jona dabei ging, als er in diesen Wellen war, das können wir in Kapitel 2 nachlesen. In Jona 2 steht, du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Also Jona reflektiert sein Innenleben in dieser Situation und spricht mit Gott. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Hier haben wir einen kleinen Einblick in Jonas Gefühlswelt. Er befindet sich in so einem Loch, in einem Fass ohne Boden im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht genau, wie du dein Loch jetzt gerade beschreiben würdest, aber das Loch, in dem Jona sich hier befand, das ist schon sehr bedrohlich und ernst. Ich sehe bei euch keine Todesangst im Gesicht, keine Algen, die sich um euren Kopf winden. Das war alles bei Jona der Fall. Und so sehen wir und verstehen, was er in diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Die Wellen brechen über ihm zusammen, die Strömungen ziehen ihn hinunter und die Algen umfangen ihn. Und er hat das Gefühl, dass es jetzt gleich zu Ende geht. Es ist vorbei. So fühlt sich das alles für ihn an. Das Land der Lebenden, so drückt er es im letzten Satz aus, scheint für immer hinter ihm verschlossen zu sein. Bevor wir aber im Text weitergehen, möchte ich noch mal kurz etwas wiederholen, was auch letzte Woche schon angeklungen ist. Stürme in unserem Leben kennen wir. Jeder, der schon ein paar Jahre über diese Erde wandelt, der weiß, dass man nicht davor verschont bleibt. Aber die Ursachen für diese Stürme, die können in unserem Leben ganz, ganz unterschiedlich sein. Es kann so sein wie bei Jona, dass das Haus gemacht ist, dass er verantwortlich dafür ist, weil er vor Gott wegläuft und nicht das tut, was er ihm eigentlich gesagt hat als Prophet Gottes. Es kann auch sein, dass wir einfach in den Strudel des Leids oder der Folgen von Verhalten lieber Menschen in unserem Umfeld einfach mit hineingezogen werden. Wir also nicht persönlich daran beteiligt sind, aber weil wir diesen Menschen nahestehen, uns das einfach mitreißt und auch betrifft. Bei anderen Gelegenheiten wissen wir gar nicht, warum dieser Sturm in unserem Leben tobt. Also wenn es dir gerade nicht gut geht und du denkst, wie soll es weitergehen, dann heißt es nicht, dass du daran schuld bist. Und das möchte ich vorweg schicken. Bei all dem, was gleich noch kommt, behalte das immer im Hinterkopf. Es heißt nicht, dass wir verantwortlich sind für das Leid in unserem Leben oder im Leben anderer Menschen. Aber bei Jona sehen wir genau das Gegenteil. Er ist verantwortlich dafür, weil er vor Gott wegläuft. Und darum geht es heute. Alles hat damit angefangen, dass Jona von Gott ja den Auftrag kriegt, geh in die Stadt Ninive und bring ihnen die Botschaft, die ich dir mitgebe. Er sollte ihnen Gericht ankündigen, weil sie äußerst brutal und schrecklich waren als Volk. Aber Jona will das nicht. Er will nicht nach Ninive gehen, in das Feindesland, in die Hauptstadt des Feindeslandes und denen die Botschaft überbringen. Es bleibt aber nicht nur bei diesem Entschluss, dass er das nicht machen möchte, sondern er geht auch in die entgegengesetzte Richtung. Haut ab. Er geht hinunter in den Hafen, steigt in das Schiff, geht unten ins Schiff rein, legt sich hin, schläft ein. Dann kommt der Sturm, das hatten wir gerade. Jona wird ins Meer geworfen und er sinkt noch tiefer. Und ich finde das total interessant. Literarisch wird hier total unterstrichen, was in Jonas Leben Realität war. Es ging bergab mit ihm und seinem Gott. Er entfernte sich immer weiter. Er geht runter in den Hafen, er steigt hinunter ins Boot und er geht unter im Meer. Und diese Worte deuten an, dass es mit Jona einfach bergab geht und er in eine schlimme Situation hineinrutscht. Und Gott warnt ihn. Er stellt ihm erst den Kapitän entgegen, der ihn aufweckt, als er im Boot liegt und schläft. Und alle anderen beten schon, aber Jona, der Prophet Gottes, schläft und betet nicht. Und dann fordert ihn der Kapitän auf, bete doch zu deinem Gott. Es wird nicht berichtet, dass Jona dann anfängt zu beten. Und irgendwann fragen sie ihn dann, wer ist denn dein Gott? Was ist denn los? Und er beschreibt seinen Gott so ganz unpersönlich als, ich bin Hebräer und ich diene dem Gott des Himmels, der alles geschaffen hat und so weiter. Und Gott setzt ihm also immer wieder so Hinweise durch den Kapitän, dann durch den Sturm, wo er merkt, hey, ich bin auf dem Holzweg. Hier geht es nicht mehr weiter. Aber er bleibt immer noch stur, beharrt auf seiner Position und anstatt im Auge des Sturms, im Auge des Todes, kurz bevor das Boot zerbricht, irgendwie einzuknicken und Gott irgendwie Recht zu geben, sagt er lieber zu den Seeleuten, hey, wisst ihr was, schmeißt mich ins Wasser. Das ist die Lösung, die einfachere Lösung. Und spätestens hier merke ich, dass da gewisse Parallelen zwischen Jonas Verhalten und meinem eigenen sind. Manchmal spaziere ich auch so durch mein Leben und tue Dinge und ahne dann irgendwann, dass ich auf dem Holzweg bin, dass ich nicht richtig unterwegs bin. Und dann kommt da so eine Stufe. Und ich falle das erste Mal hin, aber es war ja nicht so schlimm. Also gehe ich weiter. Irgendwann lässt Gott dann etwas anderes in meinem Leben umkippen. Ich kriege es mit, steige aber auch wieder darüber, gehe munter mein Leben weiter, verfolge weiter meine Ziele bis zum nächsten Hindernis. Das ist jetzt etwas größer, drüber klettern, nicht so einfach. Aber bevor ich wie Jona nicht einknicke, sondern meinen Weg verfolge, gehe ich lieber meinen eigenen Weg, bis ich irgendwann vor diesem unüberwindbaren Hindernis stehe und merke, weiter geht's nicht mehr. Hier ist Schluss, Schicht im Schacht. Keine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Und das, was wir bei Jona wahrnehmen und worüber wir irgendwie so schmunzeln, warum knickt er nicht ein, warum wendet er sich nicht wieder Gott zu, warum gibt er nicht zu, dass er einfach auf dem Holzweg unterwegs ist, da sehen wir, in unserem Leben ist das manchmal gar nicht so anders, oder? Wir haben Ziele, wir verfolgen etwas mit eiserner Disziplin, weil wir denken, das ist gut, und merken gar nicht, dass irgendwie drumherum ganz viele Hinweisschilder aufgebaut werden, die uns zeigen, hey, stopp, mach mal langsam, hier geht es nicht weiter, hier solltest du nicht weiter lang gehen. Aber wir gehen trotzdem weiter. Und die Frage, die wir von Jona mitnehmen können, ist, wie tief muss ich eigentlich sinken? Wie tief muss ich sinken, bevor ich erkenne oder realisiere, dass ich hier auf dem Holzweg unterwegs bin? Wie tief muss ich sinken, bevor ich mich endlich wieder Gott zuwende und ihm nicht mehr meinen Rücken zudrehe, so wie es Jona getan hat? Wie bei Jona stellt Gott uns vielleicht kleinere Hinweise oder Hindernisse in den Weg, eine kleine Stufe. Ein anderes Hindernis, über das wir noch irgendwie ohne große Mühe hinübersteigen können, dann wird es langsam schwerer, aber trotzdem gehen wir unseren Weg weiter, weil das ist ja unser Weg und ich bin doch selbstständig. Ich kann doch den Weg gehen, den ich wähle. Und wenn dann irgendwie das Gefühl in uns wach wird, hey, warum gibt es hier eigentlich so viele Widerstände? Warum ist das Leben so schwer? Dann könnten wir ins Nachdenken geraten und überlegen, hey, was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass ich gerade untergehe? Wie tief musst du sinken, bevor du einlenkst? Das ist eine Frage, die uns das Kapitel 2 mitgibt. Und Jona, er musste ganz tief sinken. Tiefer geht's nicht mehr. Unter der Meeresoberfläche immer wieder Algen, also richtig tief, richtig brenzlig. Und irgendwann in diesem Sturm, als es nicht mehr weitergeht, wendet er sich Gott zu. Und darum geht's dann weiter im Text. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Im Auge des Todes wirft Jona endlich seine eigenen Ziele über Bord. Er verwirft das, was er sich vorgenommen hat und dreht sich wieder Gott zu. Bis jetzt stand er wie so ein bockiges Kind mit dem Rücken zu Gott, weil er einfach nicht den Auftrag ausführen wollte, den er ihm gegeben hat. Aber dann dreht er sich um und spricht wieder mit seinem Gott. Und hier nehmen wir auch wieder eine wichtige Lektion für unser Leben mit. All diese Hindernisse, die Gott in unser Leben stellt, die sollen uns nicht einfach nur das Leben schwer machen, sondern all diese Hindernisse sollen für uns Wegweiser zurück zu Gott sein. Und bei Jona sehen wir, dass es geklappt hat, auch wenn er es ausgereizt hat bis zum Schluss. Aber irgendwann hat er gemerkt, ich muss wieder zurück zu Gott. Das ist der einzige Platz, das ist der einzige, der mich jetzt noch retten kann. Jona hätte ja eigentlich schon viel früher einlenken können. Er hätte ja schon, bevor er überhaupt aufs Schiff gestiegen ist, merken können, hey, ich bin doch Prophet Gottes. Wie dumm ist es dann von mir, nicht das weiterzugeben, was Gott mir gerade gesagt hat. Aber nein, er geht weiter aufs Schiff, der Sturm kommt, die Seeleute wecken ihn Und auch da hat er wieder die Möglichkeit einzulenken und zu Gott zurückzukehren. Aber er macht es nicht. Und dann landet er im Wasser. Was passiert wäre, wenn er schon früher eingelenkt hätte, wissen wir nicht. Können wir nicht beantworten, aber vermutlich wäre ihm dann das Bad im Meer erspart geblieben. Jona lässt es aber darauf ankommen und kämpft bis zuletzt, stur wie ein Esel, für seine Pläne, für seine Ziele, das, was er sich vorgenommen hat. Aber in der Tiefe des Meeres, dort, wo er mit seinem Latein am Ende war, wo er nichts mehr tun konnte, wo seine Sinne ihm schwinden, wie es im Text heißt, da wendet er sich Gott zu und wird gerettet. Und ich finde es interessant, was beschreibt Jona denn als seine Rettung? Wie sieht diese Rettung ganz konkret aus? Ein großer Fisch kommt, macht's Maul auf und wieder zu. Und Jona ist gerettet. Aus diesem Bauch heraus spricht Jona dieses Dankgebet. Wahrscheinlich nicht wortwörtlich so, wie wir es hier lesen, das hat er wahrscheinlich nachher aufgeschrieben, aber inhaltlich sind das die Gedanken, die er dort im Bauch dieses Fisches gebetet hat. Also der Fisch war für ihn die Rettung, die Gott geschickt hat, als er sich ihm wieder zugewendet hat. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir aufwachen und merken, wir sind so einem stinkenden, nassen Bauch eines Fisches. Für Jona war es die Rettung. Wenn wir gerade vorher am Ertrinken wären, wäre es das für uns wahrscheinlich auch. Und wir sehen, dass durch diese Rettung in Jona etwas passiert. Eine innerliche Annäherung an Gott. Wir lesen gleich in Vers 2 von Kapitel 2, dass schon gesagt wird, Jona betet zu seinem Gott. Vorher hat Jona seinen Gott nicht mit mein Gott oder sein Gott angesprochen, sondern es war unpersönlich. Der Gott des Himmels, der alles geschaffen hat. Dann in Vers 7 betet er selber, das haben wir gerade gelesen, mein Gott. Und in Vers 8, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an dich. Etwas traurig, dass es erstmal so weit kommen musste, dass er gar keine andere Hoffnung mehr hatte. Aber wenigstens in dieser Situation denkt er wieder an Gott. Und in dem gleichen Moment, wo das passiert, greift Gott ein und schickt den Fisch und rettet Jona. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz etwas zum Fisch sagen. Natürlich kann man nicht rational erklären, was da passiert ist. Das sage ich einfach schon vorweg. Kann ich auch nicht erklären. Ich kann es nicht mit meinem Verstand erfassen oder begründen, was da passiert ist. Aber wir können Anhaltspunkte sammeln, um das irgendwie etwas nachvollziehbarer zu machen. Zum Beispiel das Wort Fisch, das im Hebräischen gebraucht wird, steht für all diese großen Lebewesen, die fischähnlichen Dinge, also Wale, Haie, Fische jeglicher Größe. Also wir müssen jetzt nicht an eine Forelle denken, die Jona da irgendwie übergroß geworden ist und die dann aufgefressen hat. Also es könnte ein Wal sein. Ein Wal, der Fleischfresser ist, davon gibt es einige. Interessant ist, als ich ein bisschen nachgelesen habe, in einem verendeten Pottwal wurde ein vollständig erhaltener Riesentintenfisch gefunden. Ratet mal, wie lang der war. 10 Meter. 10 Meter vollständig erhalten in diesem verendeten Pottwal. In einem anderen Wal wurden mehrere Haie vollständig entdeckt. Einer davon war 3 Meter lang. Also da würde Jona allemal reinpassen. Auch wenn er sehr korpulent gewesen wäre, würde er trotzdem hineinpassen. Aber wenn wir auch immer mehr diese Anhaltspunkte sammeln, bleiben trotzdem Fragen offen. Wie war es da mit Sauerstoff? Wie konnte er überhaupt im Bauch da überleben? Was ist mit Magensäure und all sowas? All die Fragen, die dann vielleicht aufkommen. Bestimmt gibt es auch dazu irgendwelche halbwegs sinnvollen Antworten. Aber selbst wenn wir die hätten, wären andere Fragen da. Wie konnte der Fisch ihn wieder ausspucken? Woher wusste der Fisch, wo er hinschwimmen sollte? All diese Sachen. Aber als ich mich länger damit beschäftigt habe, tauchte dann in mir die Frage auf, warum fällt es mir und vielleicht auch dir so schwer, über diesen Fisch hinwegzusehen? Warum ist das für mich persönlich mit meiner Denkstruktur wie so ein Brett vorm Kopf, an dem ich nicht vorbeikomme? Weil das Interessante ist ja, dass das mit Jesus, mit dem Neuen Testament, noch viel erstaunlichere Dinge passieren. Jesus war ja nicht nur 3 Tage im Bauch eines Fisches, oder? Jesus war 3 Tage wirklich tot. Nicht nur im Bauch wie tot, sondern er war wirklich tot. Vollkommen gestorben in der Grube, in seinem Grab für 3 Tage. Und dann bleibt es ja nicht nur dabei, er steht auf. Er wird zum Leben auferweckt. 40 Tage später geht er hoch in den Himmel zu Gott und ist seitdem bei ihm und herrscht über die ganze Welt. Nur weil wir das jeden zweiten Sonntag hören, ist es doch nicht realistischer, oder? Aber wenn ich an Jesus glauben kann, an all das, was er getan hat, an sein Lebenswerk, dann kann ich auch an dieses kleine Wunder bei Jona denken, glauben. Egal, ob Gott jetzt irgendeinen Pottwal dahin geschickt hat oder einen Fisch kurzerhand geschaffen hat, so wie er die Welt geschaffen hat, der ihn dann aufgegessen hat und per Taxi dann an Land gebracht hat. Aber kommen wir zurück zu Jona und vor allem zurück zu uns. Als Jona seine Ziele aufgab, als er aufhörte, seinen Plan zu verfolgen, greift Gott ein. Und diesen Rettungsring, den letzten Rettungsring, den Jona hatte, hat er dann ergriffen. Und die Frage an uns ist ja jetzt natürlich, welche Ziele verfolge ich eigentlich? Welche Pläne verfolge ich? Welche Werte stelle ich über mein Leben, die mich bestimmen und antreiben? Und was denkt Gott über all diese Ziele, Pläne und Werte? Was sagt er dazu? Was sagt sein Wort dazu? Vor einiger Zeit habe ich das Buch gelesen von der Kunst, sich selbst zu führen. Das ist jetzt ungefähr 1 Jahr her. Und ich fand 1 der 4 Hauptkapitel richtig interessant. Da ging es um das Thema Selbstverantwortung. Dort geht Thomas Harry lang und breit darauf ein, welche Verantwortung ich selbst eigentlich für das Schicksal meines Lebens habe und wie ich mich selbst steuern kann in all den Einflüssen, die auf mich einströmen. Und als ich das gelesen habe, sind mir einige Lichter aufgegangen. Manchmal denken wir, alle Leute sind gegen uns oder das Leben ist total ungerecht oder ich bin irgendwie immer auf der Verliererseite des Lebens. All diese Gedanken, die spuken vielleicht in irgendwelchen Situationen in uns herum, aber selten nur schauen wir nach, hey, was ist eigentlich mein eigener Anteil an dieser Situation? Und da ist dieses Kapitel richtig stark. Ich weiß, dass ich mich auf dünnem Eis bewege, weil, das hatte ich ja am Anfang gesagt, nicht für jedes Unheil, nicht für jede Not, in der wir uns befinden können, können wir die Gründe erkennen oder auch nur bei uns finden. Oft sind ja andere Menschen dafür verantwortlich, dass es uns schlecht geht und das will ich damit gar nicht abstreiten. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich immer wieder mal ein Blick dahin, um zu sehen, hey, was ist eigentlich mein eigener Anteil? Was ist vielleicht durch meine eigene Persönlichkeit bedingt, dass ich immer wieder in so ein Schlamassel hineingerate? Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, sei es irgendwelche Muster in Beziehungen oder mein Umgang mit Geld oder. Da können wir dann anderen die Schuld geben, aber vielleicht liegt ein Teil der Schuld, vielleicht auch ein sehr großer Teil der Schuld in diesen Situationen bei uns. Ich möchte 2 ganz krasse Beispiele nennen. Eine undisziplinierte Studentin, soll es geben, macht einen total schlechten Abschluss. Findet keinen Job nach dem Studium, 5 Jahre später immer noch die gleiche Situation und sie klagt über den unbarmherzigen Arbeitsmarkt. Lass ich einfach so stehen. Ein Workaholic mit unzähligen persönlichen Projekten nach Feierabend wundert sich nach ein paar Jahren darüber, dass seine Frau und Kinder gar kein Interesse mehr an ihm zeigen. Und dann beschwert er sich über seine undankbare Familie. Lass ich einfach so beide stehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es gäbe viele andere Beispiele, die ich da aufzählen könnte. Manchmal verfolgen wir einfach unsere persönliche Agenda. Wir gehen Zielen nach, die wir uns selbst gesteckt haben und setzen alles dran, um sie zu erreichen. Gott schaut sich das eine Weile an, lässt uns machen, aber irgendwann fängt er dann an, uns so kleine Stolpersteine in den Weg zu legen, wie wir das ja manchmal sagen. Und es wird schwerer. Und dann, wenn wir das realisieren, ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich mit dieser Beobachtung? Schiebe ich sie einfach schnell zur Seite, weil das kann ja gar nicht sein, dass ich irgendwie einen Anteil an der Krise habe, in der ich gerade stecke? Oder schauen wir etwas genauer hin und überlegen, was denn da jetzt wirklich dran ist? Bei Jona sehen wir, dass er feststellt, dass er selbst verantwortlich ist für den Sturm, in dem er sich gerade befindet. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du dich schon mal damit beschäftigt, die Situation so ein bisschen Revue passieren lassen, die in deinem Leben passiert sind, wo du sagen würdest, das war richtig schwierig? Ich möchte dich ermutigen, da nochmal hinzuschauen und dir die Frage zu stellen, was hätte ich vielleicht in der Situation anders tun können, um den Ausgang zu verändern? Aber über all dem bleibt das Gute, dass unser Gott immer da ist, dass er immer derselbe bleibt und sich niemals von uns abwendet. Niemals. Egal, wie weit ich von Gott weggelaufen bin, so wie Jona, einfach in die andere Richtung laufen und hoffen, dass Gott mich irgendwann vergisst. Egal, wie viele Hindernisse und Stoppsignale von Gott ich übersehen habe und weitergegangen bin. Selbst wenn Gott irgendwann gesagt hat, hey, der ist so stur, ich lasse ihn jetzt einfach in seine Richtung laufen. Und ich glaube, das ist eigentlich die schlimmste Strafe, die Gott uns geben kann, dass er nicht mehr anfängt, uns zurückzuziehen, sondern sagt, hey, ich habe dir jetzt 100 Mal gesagt, tu das nicht. Du tust das, also geh. Aber selbst wenn wir an diesem Punkt sind und Gott an dem Punkt ist und sagt, ich tue da jetzt nichts mehr, wenn ich dann aber nach diesem Rettungsring greife, den Gott mir immer bereithält, dann greift er ein und rettet mich. Das ist unser Gott. So wie Jona diese Barmherzigkeit, diese Warmherzigkeit Gottes ausgereizt hat bis zum Gehtnichtmehr und trotzdem am Ende in allerletzter Not noch nach diesem Rettungsring greift, so wird Gott uns auch immer wieder diesen Rettungsring zur Verfügung stellen. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit, ein weiterer Grund zur Dankbarkeit, neben dem ganzen materiellen Segen, der uns hier vor Augen ist, dass wir so einen Gott haben, der uns immer wieder rettet, so einen Rettergott, der immer eingreift, wenn wir uns wieder zu ihm hinwenden. Wenn wir das erlebt haben, dann haben wir wirklich Grund zur Dankbarkeit. Und wenn wir das noch nicht erlebt haben, weil wir noch wie Jona stur in unsere Richtung laufen, dann ist die Frage, die uns das Jona-Buch mitgibt, wie tief musst du noch sinken? Wie tief musst du noch sinken? Amen.